Info
von Radio Dreieckland.
White House, Bush.
Herr Busch, guten Morgen. Radio Dreieckland aus Freiburg hier. Ich weiß nicht, ob Sie Freiburg kennen.
Yes, of course. Freiburg.
Ja, doch, natürlich. Freiburg, das regionale Oberzentrum in Europa. Ich habe viele gute Freunde dort unten in Bayern. Und Ihr Gouverneur Späth hat uns schon oft Weihnachtsgrüße gesendet.
Ja schon, aber wir rufen wegen dem Golfkrieg an. Hier gab es am Samstag eine Demonstration von 1500 Leuten, die forderten, auf den Golfkrieg zu verzichten, unter anderem, um nicht das Leben unzähliger Menschen aufs Spiel zu setzen.
Well, listen, in Vietnam it was our best.
Naja, Sie müssen sehen, im Gegensatz zu Vietnam, es ist diesmal nicht unsere Elite, die im Einsatz ist. Durchwegs nur Arbeitslose und Neger aus den Südstaaten.
Nein, nein, Sie verstehen mich falsch. Die Menschen hier in Freiburg, denen geht's gar nicht um ihre Truppen.
What else?
Sondern?
Naja, ganz auf den Golfkrieg zu verzichten.
Oh, I see.
Ach so. Na, da erwischen Sie mich auf dem falschen Loch, wie wir Golfer sagen. Verzicht auf den Krieg, sagen Sie? Ja, war das nur eine Überlegung oder eine richtige Forderung?
Ja, ich denke, eine Forderung, eine richtige, entschlossene Forderung.
Oh, that really hurts me.
Oh, das trifft mich wirklich. Wir haben da schon einiges investiert, wissen Sie? Und der 15. Januar ist eigentlich schon voll durchgeplant. Aber 1500 dagegen, sagen Sie? Das ist viel. Da werden wir wohl verzichten müssen.
Ja, nicht verzichten müsst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf das heutige Tagesinfo, zu dem ich euch ganz herzlich begrüßen möchte. Für Anregungen, Meldungen, Kritik und so weiter steht euch die Telefonnummer 31 028 hier im Studio zur Verfügung. Da könnt ihr eurem Mut oder Unmut Luft machen bzw. Gehör verschaffen. Als erstes, wie immer jetzt, die Themenübersicht.
Einige Kurzberichte. Freiburg. Obdachlose demonstrieren vor dem Rathaus.
Ein Vorortbericht zur Mahnwache Freiburger Obdachloser, mit der Sie auf Ihre Lage im Hat-was-alles-suchen-Freiburg aufmerksam machen wollen.
Freiburg. Die Christliche Union will wieder einmal Parteien verbieten.
Ein Gespräch zur Solidarität mit der PDS über alle inhaltlichen Kontroversen hinweg.
Freiburg. RDL bettelt wieder.
Zur Realparadoxie, alles umsonst zu machen und deswegen gerade sich ständig ums Geld kümmern zu müssen. Und zur Realkonsequenz, Radio mit euch nicht ohne euch machen zu können.
Außerdem wird Schwerpunkte geben, Freiburg und ab geht die Post.
Studiogespräch mit Reinhard Schrader, Postvertrauensmann, zu der geplanten Umstrukturierung innerhalb der Gelben Post, genauer dem Paket- und Päckchenwesen.
Freiburg, von der Tribüne für das Volk zum Volk für die Tribüne.
Bericht aus dem Freiburger Gemeinderat, in dem es um die von der Bevölkerung abgelehnten Projekte KTS und Rieselfeldbebauung ging.
Freiburg, Radio Frei, bietet nicht länger.
Telefongespräch mit Christiane und Jörg zur Erfurter Radioinitiative Radio Frei, deren politischen Vorstellungen und taktischem Vorgehen.
Und davor wird es wie immer Kurzmeldungen geben zum
Stand des Lüttgard-Hornstein-Prozesses,
Stand des Verfahrens um Schüsse und Widerstand gegen die Stadtbahn West,
Stand einer Ulmer Bürgerinitiativenbegehrens gegen einen Mammuttunnel.
Und außerdem nochmal wiederholen die Telefonnummer hier im Studio 0761 31 028. Außer Kritik und Anregung kann auch das Bedauern, unser aller Bedauern darüber ausgedrückt werden, dass Michi, die heute auch hinter den Reglern sitzt und einige Beiträge macht, dies zum allerletzten Mal im RDL Dienstagsinfo tut. Telefonnummer 31 028 in Freiburg.
Zum Prozess Lüttgard-Hornstein. der Kampf um die Freilassung von Ludgard Hornstein und den drei anderen bereits rechtskräftig verurteilten Bewohnerinnen der Düsseldorfer Kiefernstraße wegen Beteiligung am Anschlag auf den Rüstungskonzern Dornier 1986 geht weiter. Eigentlich wurde das Ende dieses Prozesses bereits für Ende November erwartet. Mittlerweile war heute aber der 45. Verhandlungstag im Stammheimer Prozessbunker. Prozessbeobachtende vermuten, dass aufgrund der Öffentlichkeit, die dieser Prozess nun erreicht hat, das Gericht nicht mehr nur Willkür präsentieren kann, sondern nochmal ordentliche Rechtsstaatlichkeit demonstrieren will, indem immer neuen Beweisanträgen stattgegeben wird. Tatsächlich hangelt sich seit den Plädoyers der beiden Verteidiger von Ludgard Hornstein am 29.10. das Verfahren von Beweisantrag zu Beweisantrag zu Beweisantrag. Selbst wenn die Freilassung nicht erreicht werden kann, und bei dem Verurteilungswillen des Gerichts sieht es auch weiterhin so aus, selbst dann wird jedenfalls der politische Charakter des Urteils deutlich werden. Denn die Konstrukte der Bundesanwaltschaft werden immer bröckeliger, die Beteiligung der Angeklagten am Anschlag auf Dornier wird am Ende nicht einmal mehr den Richtern und Richterinnen am Oberlandesgericht in Stuttgart plausibel erscheinen. Einige Durchbrüche hierzu sind bereits gelungen. Das ursprüngliche Hauptindiz für die Anschlagsbeteiligung von Andrea Sievering, ein Schriftgutachten von dem Gutachter Ockelmann, ist nun vom Tisch, wegen seiner unwissenschaftlichen Erstellung. Der Strafsenat wird für die Tatbeteiligung von Ludgard Hornstein keine Schlüsse mehr daraus ziehen. Ob dies allerdings Auswirkungen auf die bereits rechtskräftigen Urteile von Andrea Sievering, Rico Braus und Christian Kluth haben wird, bleibt offen. Anstelle des Ockelmannschen Gutachtens soll nun als Hauptindiz eine Zeuginnenaussage treten, die im Vorverfahren wegen ihrer Unbestimmtheit und zahlreichen darin enthaltenen Widersprüchen nicht gewertet worden war, jetzt aber doch wieder aufgenommen wurde. Ferner wurden entlastende Aktenteile unterdrückt oder dem Gericht gar nie zugeführt. All diese Aspekte machen im Verlauf dieses politischen Sondergerichtsverfahrens nach § 129a immer deutlicher, dass es nicht um die Herstellung des durch den Anschlag verletzten Rechts geht, sondern um die Beseitigung politischer Gegner und die Zerstörung ihrer Identität. Zur momentanen Verfahrenssituation nun noch ein Prozessbeobachter vom Stuttgarter Prozessbüro.
Der Prozess ist derzeit schlecht besucht. 10 bis 20 Leute verlieren sich im Stammheimer Bunker. Der Druck auf Lütti und ihre Anwälte nimmt zu. Nachdem jetzt feststeht, dass das Verfahren weit ins Jahr 1991 hereinreichen wird, ist eine erneute Mobilisierung für den Prozess notwendig, der weiterhin dienstags und donnerstags jeweils um 9 Uhr stattfindet. Erster Ansatz hierbei ist der Prozesstag am 27.12.1990, der in den Weihnachtsferien liegt, was eine günstige, mobilisierende Wirkung haben könnte. Kommt also alle. Freiheit für Lütti.
Ein weiteres Verfahren zur Stadtbahn in Frankfurt. Über den Prozess anlässlich der Schüsse an der Stadtbahn West vom 2.11.87 haben wir ja schon häufiger berichtet. Auch darüber, dass er seit einigen Tagen und Wochen eine entscheidende Wendung genommen hat, da einer der Angeklagten, Andreas Eichler, sich entgegen früherer Gepflogenheiten zu Aussagen vor Gericht bereit gefunden hat. Hierzu erreicht uns jetzt ein Flugblatt einiger Autonome aus Frankfurt, im Folgenden einige Ausschnitte daraus. Andreas Eichler lügt und belastet damit wissentlich Frank Hoffmann. Deshalb brechen wir jetzt unser Schweigen, hoffentlich nur in diesem einen Fall. Natürlich riskieren wir dadurch unsere Aussagen, unsere politische Glaubwürdigkeit. Und oberflächlich betrachtet mag man das als Rückschritt ansehen. Dennoch sind wir von der Notwendigkeit dieses Schrittes überzeugt. Denn wir unterstellen Bundesanwaltschaft und Senat, dass sie längst wissen, dass Frank Hoffmann nicht geschossen hat. Und dass dieses ganze juristische Mammutspektakel von Anfang an Heuchelei war. Wenn die Möglichkeit besteht, mit Aussagen in diese Situation einzugreifen, dann finden wir es richtig, einen Genossen nicht einfach so den Händen der Klassenjustiz zu überlassen.
Vergangenen Sonntag waren die Bürger und Bürgerinnen Ulms zum Plebiszit aufgefordert. Der Stein des Anstoßes, die Planungen der bürgerlichen Mehrheit im Ulmer Stadtrat für 100 Millionen D-Mark einen Tunnel zur Förderung der individuellen Straßenverkehr zu errichten. darin integriert, 1000 unterirdische Parkplätze zur Erweiterung des Tiefgaragengürtels um Ulm. Anlass für die örtliche Bürgerinitiative, Unterschriften zu sammeln, um die Stadtverwaltung zur Abhaltung des Bürgerentscheides zu zwingen. Was, siehe Freiburg, den Parlamentsmackern und Mackerinnen freilich stets gegen den Strich geht. Seit dem 15. August versuchten sie, den Entscheid möglichst scheitern zu lassen. Zum Beispiel, indem sie den Termin auf vergangenen Sonntag festlegten, in der Hoffnung, in der Vorweihnachtszeit hätten die Ulmer und Ulmerinnen anderes im Sinn als politische Aktion und sei es nur, das Kreuzchen zu machen. Und dennoch, reichlich über 30.000 Menschen sprachen sich gegen Bauwahn und Autofetischismus aus. Gut 20.000 wären nur nötig gewesen, um das Projekt zu kippen. Lediglich schlappe 7.000 Menschen befürworteten die Politik der Betonfraktion. Das Tunnelprojekt wird nicht gebaut.
Seit gestern steht eine Gruppe von Obdachlosen mit Schildern um den Hals vor dem Rathaus. Mit ihrer Mahnwache möchten sie auf ihre hoffnungslose Lage aufmerksam machen und Vorurteile abbauen.
Sind zu 80-90% sind wir alles Freiburger. Und wenn es wirklich jemand von anderer Stadt ist, die leben teilweise über 5 Jahre oder 10 Jahre schon in Freiburg und so. Und wir wollen halt, dass wir genauso leben können wie die normalen Bürger, obwohl wir sind auch normale Bürger, aber wie andere Leute auch.
Ihre Ansprüche sind wirklich nicht hoch. Sie sind bereit, Wohnungen selbst zu renovieren, beziehungsweise fordern von der Stadt nur erstmal das Aufstellen von Containern oder Bauwegen. Es gibt sogar das Angebot, auf Spendenbasis gemeinnützige oder soziale Aufgaben, wie zum Beispiel Schneeschieben, zu verrichten. Doch die Stadt ist nicht bereit, schnell einzugreifen.
Wir haben Einladungen verschickt an die Böhme. Sie, wer hat uns geantwortet, so der Schreibtischsekretär, ja, hat uns geantwortet, wir wollten Termine haben auf der 18. Dezember und 20. Dezember, dass wir einfach mit ihm mal über Lesungsprobleme reden können. So. Wir haben in dem Schreiben gefordert, also ganz klar, dass wir vorerst einmal Container brauchen als Überbrückungsmöglichkeit, bis eben, sagen wir mal, die Franzosen gehen weg oder bis halt Wohnraum für uns da, für die Leute geschaffen ist. Ne? Und jetzt hat er da also kurzfristig gestern hat er uns da eine Antwort gegeben, ins Ferdinand Weißhaus, ja, hat er eine Antwort gegeben, dass es also dieses Jahr vor Weihnachten überhaupt nicht mehr möglich ist, da was konkret zu machen. Das heißt, für Leute auf der Straße, sie müssen also warten bis Januar, bis der Herr Böhme da irgendwie eine Entscheidung treffen kann, dass die Leute nicht verfrieren.
Wie das Interesse der Stadt ist, dazu nachher direkt aus dem Gemeinderat. Im Rahmen des Wohnungsraumnotschwerpunkts gibt es morgen eine Sendung beim Stadtteilradio Stühlinger um 19 Uhr. Das Thema Stühlinger Kirchplatz und Obdachlose in Freiburg.
Die Nachrichten der letzten Tage lassen aufhorchen. Die PDS soll als verfassungsfeindliche Partei verboten werden. Den Vorstoß zu diesem Angriff auf die Partei des demokratischen Sozialismus kam auf der Innenministerkonferenz der 16 Bundesländer vom bayerischen Innenminister Stoiber, CSU. Die PDS hat daraufhin bereits rechtliche Schritte gegen die Überprüfung ihrer Verfassungstreue angekündigt. Worin sieht Dirk Sommer, Sprecher der PDS in Freiburg, die Gründe der revanchistischen und reaktionären Kreise um die CDU-CSU dafür, die PDS als Organisation zu zerschlagen?
Die Gründe sehe ich im Grunde genommen darin, dass man versuchen will, die PDS als Organisation zu stören oder zu schwächen. Zerschlagen geht sicherlich nicht. Da ist die PDS zu stark zu. Man kann einfach keine Partei, die in wesentlichen, in vielen Bundesländern starke Wählerschaft hat, kann man nicht so einfach zerschlagen. Die Gründe sehe ich aber darin, besonders hier im Westen, Aufbau von eigenständigen Organisationen zu stören. Und zwar als Beispiel, es überlegen sich natürlich viele Leute, ob sie bei einer Organisation mitmachen, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die kriminalisiert wird. Als Beispiel dafür zum Beispiel, wir haben in Freiburg einige Lehrer, einige Leute, die im öffentlichen Dienst sind, und die haben dann natürlich Angst und die überlegen sich das zweimal.
Auf diesem Hintergrund muss natürlich und vor allem gefragt werden, inwieweit ein verfassungsrechtliches Verbot nicht die gesamte linke Bewegung trifft. Dazu Dirk Sommer.
Es wird natürlich die gesamte linke Bewegung treffen und ich bin mir sicher, dass das auch geplant ist, denn es ist im Augenblick so, so schätze ich das ein, dass die Wirksamkeit und die Stärke der PDS ungewollt natürlich zugenommen hat dadurch, dass sie im Augenblick die einzige linke parlamentarische Kraft im Bundestag ist, eine parlamentarische Kraft, die sich vor allen Dingen mit sozialistischen Inhalten beschäftigt. Na, natürlich ist glaube ich, ganz klar, dass die PDS mit ihren Möglichkeiten, auch mit ihren parlamentarischen Möglichkeiten, sich in Bewegungen, Bürgerbewegungen, in Frauenbewegungen, also in den ganzen linken Spektrum sich einbringen kann. Und es ist auch zum Beispiel eine finanzielle Frage, wie ich das jetzt gehört habe, dass durch das nicht mehr Vorhandensein der Grünen im Bundestag auch die linken Bewegungen oder etliche Bewegungen finanziell geschwächt werden. Ich glaube, das ist sogar auch ein Problem bei euch im Radio Dreieckland. Und da sieht man eindeutig, wenn man jemanden raushält aus dem Parlament, wenn man eine linke Kraft raushält aus dem Parlament, dass das die Bewegung insgesamt schwächt, ob man jetzt mit dieser Kraft in allen Punkten einverstanden ist oder nicht. Aber es ist erstmal eine Tatsache, die auch eingeplant ist.
Trotz ungebrochenem Optimismus und unabhängig von den inhaltlichen Unterschieden der linken Gruppierungen scheint es mir hier grundsätzlich angebracht, die breite Solidarität und Zusammenarbeit aller progressiven Kräfte herauszufordern. Erinnert sei nur, wie sehr das verfassungsrechtliche Verbot der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands 1955, und ihre Verdrängung in die Illegalität der Breite und dem Einfluss nicht nur der kommunistischen Bewegung, sondern der Arbeit aller linken Organisationen geschadet hat. Eine neuerliche Auflage der reaktionären Repression gegen Andersdenkende und Handelnde darf nicht zugelassen werden. Eine letzte Frage an Dirk Sommer. Welche Aktionen sind von der Seite der PDS geplant, die demokratische Öffentlichkeit gegen das Verbot zu mobilisieren?
Wir können eigentlich uns nur dadurch schützen, indem wir, das ist jetzt meine Meinung, indem wir in der Öffentlichkeit uns auch im Verbund mit anderen Linken und mit anderen demokratischen Kräften hinstellen und mit ihnen zusammenarbeiten. Und ich glaube, je mehr es uns gelingt, dass wir in der gesamten linken Bewegung in der Bundesrepublik Fuß fassen, desto mehr wird es uns auch gelingen, einem drohenden Verbot zu entgehen. Und ich bin da eigentlich recht optimistisch, dass uns da in absehbarer Zeit nichts passieren kann.
Verlieren wir trotzdem also keine Zeit gegen den heimlichen Aufmarsch der Reaktionen. Und wie Erich Weinert, der kommunistische Dichter, schrieb: Setzt alle Herzen in Brand!
Pflanzt eure roten Banner der Arbeit auf jede Schanze, auf jede Fabrik. Aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik. Dann wächst aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik.
Quadratur des Kreises.
Das Dreieck.
Spitz.
Das Quadrat.
Kantig.
Der Kreis.
Beweglich.
Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises.
Das Dreieck.
Die Regio Elsass, Basel, Baden.
Das Quadrat.
Von West und Ost, von Süd und Nord. Von links und rechts, von unten und oben. Wir betrachten Konflikte von allen vier Seiten. Die Perspektive ist deutlich. Nicht von oben herab, sondern ein kritischer Blick von unten.
Der Kreis.
Die Röhre, das Radio. Mit Durchblick, Ausblick, Weitblick.
Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises.
Das Dreieck.
Demokratisch, emanzipiert, offen.
Das Quadrat.
Eckig im politischen Raum. Nullsumme im kommerziellen Feld. Kurz, vielseitig.
Der Kreis.
Hörerinnen und Hörer sitzen hier schon immer am runden Tisch.
Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises.
Ist eine
Quadratur des Kreises
überhaupt möglich? Radio Dreieckland.
Die Quadratur des Kreises. Das andere, das unmögliche Radio.
Ja, dass ein Mitglied werbe Radio Dreieckland, Spott mal wieder an dieser Stelle. Und bevor ich euch dann wie üblich auffordere, doch Mitglied bei uns zu werden, weil wir sind immer noch nicht genug, möchte ich an dieser Stelle, es neigt sich ja das Jahr zu Ende, mich erst mal recht herzlich bedanken für alle die Unterstützung, die Radio Dreieckland durch euch Hörer und Hörerinnen erfahren hat. Ich möchte mich bedanken für die vielen Mitgliedsbeiträge, die bei uns eingetroffen sind. Und ich möchte mich vor allen Dingen auch bedanken für die Spenden im Rahmen unserer Spendenaktion Weihnachtsgeld. Bis heute sind auf unsere Konten bereits 5.275 Mark geflossen und hiermit eben ein herzliches Dankeschön. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir trotzdem auch noch gerne euch auffordern möchten, im nächsten Jahr eure Unterstützung noch weiter zu treiben. Wie ihr wisst, streben wir an, dass wir 4.000 Mitglieder in unserem Freundeskreis bekommen. Und an dieser Stelle einerseits eben der Dank und andererseits vielleicht auch so die Perspektive ins Jahr 1991 hinein. Lasst uns noch mehr werden, lasst uns wirklich zu diesen 4.000 Leuten im Freundeskreis kommen und ein Radio haben, was eben demokratisch ist, demokratisch breit getragen von vielen Hörerinnen und Hörer, damit wir auch 1991 sagen können, wir wollen von niemandem anderem abhängig sein, als von denjenigen, die Radio Dreieckland aktiv unterstützen. Hier an dieser Stelle dann nochmal unsere Telefonnummer, weil ihr könnt auch jetzt unmittelbar im Moment Mitglied bei uns werden, da würden wir uns sehr freuen. Telefon 31028 in Freiburg und über jedes neue Mitglied freuen wir uns ganz, ganz arg.
»500 Jahre alt sei sie heuer geworden, behauptet sie zumindest, die Post. Aber was heißt das schon? Post, dreigeteilt, in Bank, Telekom und wirkliche Post, so wie wir sie als Kinder gespielt haben, also die, die die Pakete von der Oma bringt und die Liebesbriefe an Monika transportiert.« Aber auch das ist vielleicht in Zukunft alles nicht mehr so sicher. Massive Umstrukturierungen stehen bei der Post an. Mit am Umstrukturieren ausgerechnet die US-amerikanische Beraterfirma McKinsey, die schon den Südwestfunk und den Südfunk auf ordentlich wirtschaftliche Linie bringen sollte. Hier im Studio ist jetzt Reinhard Schrader. Seit Jahren bei der Freiburger Paketumschlagstelle, lohnabhängig und darüber hinaus Vertrauensmann für die Nachtschicht Arbeiter und Arbeiterinnen. Reinhard, bevor wir über die Umstrukturierung reden, erklär doch zuerst mal, weil für viele Leute ist das ja nicht unmittelbar einleuchtend, wie das denn bisher funktioniert, wenn ich jetzt ein Beispiel annehme, zum Beispiel, dass eine Oma in Eckernförde, das liegt bei Kiel, ihre Enkelin oder was weiß ich immer, ein Paket nach Lörrach schicken wollte. Wie würde das Paket denn von dort nach da kommen?
Tja, das Paket wird aufgegeben, wird von dort auf eine Verteilanlage gebracht. Und also eine Paketumschlagstelle wird dort gesammelt, kommt in einen Sammelbehälter und wird Richtung Süden gefahren und wird gegebenenfalls auf verschiedenen anderen Paketumschlagstellen nochmal umgeladen, bis es in Freiburg auftaucht, in Freiburg ausgeladen wird und über die Verteilanlage geht, die den südbadischen Raum abdeckt, also von Emding bis Waldshut, und geht dann in einen LKW, der nach Lörrach fährt. Dort wird es wieder ausgeladen und auf die Wagen der Zustellbezirke verteilt und dann zugestellt.
Das ist so der im Grunde diesen Prozess, den man direkt wahrnehmen kann. Wir haben jetzt auch vor uns liegen hier unter anderem eine Personalratsinformation, ein Gewerkschaftsrundschreiben, was in diesem Prozess jetzt drin sind. Was du schon gesagt hast, sind verschiedene Bearbeitungsstufen. Da wird im Moment davon geredet, dass es insgesamt bis zu maximal 9 Bearbeitungsstufen geben könnte. Was wird denn bearbeitet in diesen Bearbeitungsstufen?
In diesen verschiedenen Bearbeitungsstufen werden die Sendungen in Behältern geladen und von LKW auf Schiene, wieder von Schiene auf die nächste Schiene umgeladen, von dort wieder in LKW, vom LKW in VW-Bus oder Mercedes-Bus hin, das sind die kleineren Fahrzeuge, die außerdem denkbar ungeeignet sind, wo wir später noch kurz drauf kommen werden. Und man möchte jetzt mit dem neuen Fachdienstkonzept die Vielzahl der Umschlagstellen reduzieren und möchte also in der Zeit, in der Planung sind 50 bis 110 Quelle-Zielämter im Bereich der neuen Bundesrepublik. Bisher hatten wir 38 Paketumschlagstellen im Bereich der alten Bundesrepublik. Und von dort aus sollen in Euro-Containern, sprich Container, die sowohl vom LKW als auch von der Bahn transportiert werden können, sollen die Sendungen direkt von Zielamt zu Zielamt laufen. Das heißt, dass von Kiel nach Freiburg ein LKW unterwegs ist oder eine Bahn fährt mit einem Hänger dran, wo also nur noch die Hänger, also die Güterwagen ausgewechselt werden müssen oder umgehängt werden müssen, während es bisher zwischendrin nochmal umgeschlagen wird.
Jetzt hast du zwei Sachen, will ich die noch kurz erklären. Du hast Umschlagstelle gebraucht und Quellenzielamt. Was stellt man sich darunter vor jeweils?
Die Quelle-Zielämter, die sammeln in ihrem Bereich im Umkreis von 35 Kilometern oder besser gesagt im Radius von 35 Kilometern, sammeln die Sendungen ein. Und von dort, von dieser zentralen Stelle, geht es an eine andere zentrale Stelle, zu der die Zustellfahrer hinfahren und sich das von einer neu zu schaffenden Anlage, die alten sind dafür ungeeignet, sich die Sendung holen, in ihren Wagen laden und dann losfahren.
Und die Umschlagstellen, die es bisher gibt?
Die bisherigen Umschlagstellen, dort werden die Sendungen ausgeladen, die ja in alle Himmelsrichtungen gehen, und dort sortiert in die verschiedenen Bereiche. Und am Ziel oder in dem Zielgebiet ist auch irgendwo eine Paketumschlagstelle, in der sämtliche Sendungen nochmal über ein Band laufen und zum Beispiel Lörrach und Waldshut und so weiter wieder auseinandergetrennt werden. Wir hatten bis vor 7 Jahren die Konzeption, dass man zum Beispiel einen einzelnen Behälter aus Pirmasens, der nach Lörrach ging, transportiert hat und der an den Stellen also nicht ausgeladen worden ist und wiederverarbeitet, sondern direkt gegangen ist. Damals hat man aus Rationalisierungsgründen, sprich um Leute zu entlassen und dadurch angeblich kostengünstiger zu arbeiten, allerdings mit höherer Laufzeit, hat man versucht, alles zu sammeln, in einen Topf zu schmeißen, an den nächsten Platz zu transportieren, dort wieder alles auseinanderzureißen. Und jetzt möchte man scheinbar das wieder umkehren auf die alte Struktur. Nur, wir haben also als Beschäftigte ganz gehörige Zweifel, dass der damalige Rationalisierungseffekt durch die Rückführung auf die alten Strukturen, dass es dadurch besser wird, sondern wir glauben, dass die bisherigen Konzeptionen, von denen man ja bisher leider noch nichts Genaues weiß, da wir von den Dienststellen oder von der Post selber ja nicht informiert werden, sondern wir Gewerkschaft eine Reihe von Informationen bekommen, was aber in der Natur der Sache liegt, dass die Gewerkschaft ja auch nicht vollständig informiert ist, so gut wie die Planungsinstanzen selber. Aber da erfahren wir halt leider nichts.
Was bisher ganz klar bekannt ist, dass die Firma Dornier, die hat irgendeinen Computersimulator und die spielen im Moment verschiedene Modelle durch. Also es ist noch nicht 100% klar, auf was es rausläuft. Aber auf jeden Fall, wie du ja auch schon angedeutet hast, dass eine Umstrukturierung stattfindet, dass wesentlich mehr Direktverkehr eingerichtet werden soll. Die Zahlen sprechen im Moment von ungefähr 80%, also direkt von da, wo aufgegeben, nach da, wo es hingeht und nur noch 20% nach dem System, wie ungefähr bisher. Eins der Hauptgründe, Gründe, warum man jetzt auch Dornier Simulator, McKinsey Studie und sowas alles da anschafft, ist die Wirtschaftlichkeit. Es soll ein marktgerechtes Leistungsangebot geschaffen werden. Woher kommt denn das jetzt plötzlich, dass jetzt wieder höhere Geschwindigkeit für die Päckchen gefordert wird? Ist es wirklich das Problem tatsächlich von der Oma, die das Paket zu ihrer Enkelin schickt? Oder woher kommen denn jetzt die Sachen? Ist die Post furchtbar langsam oder für wen müsste sie schneller werden? Woher kommt das alles?
Wir dürfen nicht vergessen, dass der geringste Anteil ja nur die Privatpakete sind. Auch selbst zu Zeiten wie jetzt. Ein Großteil sind Auslieferungsangelegenheiten von den Versandhäusern, wo wir also wahnsinnig hohe Mengen haben. Im Gegensatz zu öffentlichen allgemeinen Behauptungen, dass fast alle privaten Versandhäuser bei der privaten Verteilung, UPS, DPD und so weiter sind. Wir an der Paketumschlagstelle sehen ja selber, was wir in den Fingern haben und sehen, dass also eine ganze Reihe Versandhäuser wieder zur Post zurückgekommen ist. Mhm. Zumindest was den ländlichen Raum angeht, weil die Privaten von ihrer Größenordnung her und ihrer Struktur her gar nicht dazu in der Lage sind, das zu bearbeiten.
Mhm. Das heißt, du sagst, ein Grund dafür, dass die Geschwindigkeit erhöht werden muss, jetzt ist einfach das Interesse dieser...
Das ist Interesse der Privatindustrie, die natürlich daran interessiert ist, dass ihre Waren zügig transportiert werden. Und natürlich der Versandhäuser, die ebenfalls daran interessiert sind, weil je schneller die Ware da ist, desto schneller ist das Geld wieder zurück und so weiter. Das ist klar, dass dieses Interesse vorhanden ist. Was diese Geschwindigkeit angeht, liegt es meines Erachtens oder meiner Erfahrung nach nicht in erster Linie daran, dass die Struktur, die Versandstruktur so kompliziert ist, obwohl dort im Einzelnen eine ganze Reihe zu tun wäre, sondern in Wirklichkeit hat man durch Entrümpelungsverfügung, durch Neubemessung, hat man zum Beispiel bei uns die Beschäftigtenzahl um ein Viertel reduziert und die Arbeitszeit oder die Arbeitsstunden, die anfallen, um ein Drittel reduziert bei einem beträchtlich höheren Paketvolumen. Wir hatten zum Beispiel gestern das höchste Verkehrsaufkommen seit etlichen Jahren mit im Fernkurs, also was aus Südbaden nach außerhalb geht, von 41.000 Paketen, was im vorjährigen Jahr war 34.000 an einem Tag das höchste. Das heißt, eine ganz massive Steigerung und eben nicht nur an so Spitzentagen, sondern ganz allgemein. Das Problem ist bei der geringen Zahl der Beschäftigten noch, dass selbst im sogenannten Sommerloch die Güterwagen und die LKWs nicht richtig abgewickelt werden können, teilweise schlicht und einfach rumstehen, weil niemand da ist, der sie belädt und entlädt, weil einfach zu wenig Leute da sind. Mhm. Und man versucht jetzt durch ein neues Konzept mit noch weniger Leuten, vor allen Dingen mit noch weniger Teilzeitleuten auszukommen. Und ich gehe davon aus, dass das Konzept noch alles andere als ausgereift ist und massive Schwierigkeiten bringt. Mhm. Und die Geschwindigkeitssteigerung soll vor allen Dingen durch LKW-Einsatz erzielt werden. Das heißt, man will von der Schiene runter oder die Bahn muss ein ganzes Netz von neuen Containerbahnhöfen quer über die Bundesrepublik ausbauen und die Verhandlungen sind am Laufen, ob die Bahn dazu in der Lage ist, die Milliarden aufzubringen, die erforderlich sind. Das ist die Frage. Für die Post ist es bekanntlich keine Spielerei. Mhm. Man weiß heute aus den Nachrichten, dass die Post nicht nur wie bisher ca. 5 Milliarden jedes Jahr abliefern soll an die Staatskasse, sondern in Zukunft weitere 5 Milliarden. Mhm. Und man hält das für realistisch, dass die Post das schafft.
Also diese drei Punkte, die du jetzt auch angesprochen hast, noch mehr Verschärfung der Arbeitsplatzsituation. Hier in Freiburg läuft ja seit längerem ohnehin die Diskussion, ob die Umschlagstelle, eine dieser Umschlagstellen eben ist hier in Freiburg, ob die nicht ohnehin nach Offenburg verlegt wird. Also Personal, diese eine Sache. Der Einsatz von mehr Straßenverkehr statt Schienen und die Wirtschaftlichkeit, das erinnert ja alles ein bisschen an Konzepte und das wird ja von der Privatwirtschaft auch schon genutzt, von United Parcel Service oder Deutscher Paketdienst. Vielleicht eine letzte spekulative Frage nach vorne geschaut. Wenn sich diese Konzepte so angleichen, ist dann nicht irgendwann mal sogar die Gefahr groß, dass die Post so umstrukturiert ist, dass sie dann von einem Privatunternehmen übernommen werden kann? Und wenn Weigel jetzt wieder erklärt hat, kurz nach den Wahlen, das Familienbesteck soll vergoldet werden. Könnte es nicht sein, dass das Ganze etwa drauf rausläuft, hier die Bahn noch zu verkaufen, zu privatisieren? Nicht die Bahn, die Post.
Ja, da Privatisierung ja nur die lukrativen Bereiche anbelangt, habe ich eigentlich um den Paketdienst keine großen Befürchtungen, sondern lediglich, was den Frachtbetrieb mit LKWs angeht, dass man da Tochtergesellschaften gründet, mit der Perspektive, sie zu privatisieren, so wie man es bei der Bundesbahntochter Firma Schenker kennt, dass Abholkräfte, die am Telefon sitzen, für 7-8 Mark die Stunde Akkordarbeit leisten müssen, ohne entsprechende soziale Absicherung und so weiter, dass das eben bei der Post ebenfalls kommt. Aber da diese Neustrukturierung eben Frachtdienst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keineswegs die Einsparungen bringt, die man sich von höherer Stelle erwartet, sondern eher eine Reihe von zusätzlichen Komplikationen. Man muss sich vorstellen, wenn es nicht mehr an zentralen Umschlagplätzen die Pakete umgeschlagen werden, sondern alles auf LKWs irgendwo in der Gegend rumfährt, dass erstens die Bahn ihren größten Kunden zum großen Teil verliert. Der größte Kunde der Bahn ist die Post. Und das heißt, dass man das, was die eine Tasche einspart, das fehlt der anderen Tasche. Das auf der einen Seite und zusätzlich eine Vielzahl von LKWs Tag und Nacht in der Gegend rumfahren und zusätzliche Belastungen bringen, und zwar nicht nur für die Umwelt, sondern auch für diejenigen, die am Steuer sitzen.
Wie gesagt, das Konzept soll in den nächsten 3 bis 5 Jahren eingeführt werden. Die Entscheidung darüber, wie es letztendlich aussehen soll, soll aber schon Anfang nächstes Jahres fallen. Sicher eine Chance für uns, eine Möglichkeit, in eine auch recht ungewohnte Materie, denke ich mal, nochmal vertieft und neu einzusteigen, wenn konkret auf dem Tisch liegt, wie es wirklich aussehen soll. Ich danke dir mal soweit für das Studiogespräch. Mal schauen, ob wir nochmal auf dich zukommen dann. Herzlichen Dank. Ja.
Gerade eben vom Fahrrad abgestiegen, sind wir direkt hier aus dem Gemeinderat jetzt hier ins Studio reingehektigt, haben noch schnell 2-3 Kassetten hingespult und wollen euch einen kurzen Eindruck von dem mal versuchen zu vermitteln, was ich vor einigen Minuten, die Sitzung läuft im Moment immer noch weiter, im Gemeinderat hier in Freiburg abgespielt hat. Zuerst mal unheimlich pathetische Worte. Herr Dr. Böhme hat ein Gelübde abgelegt. Er ist jetzt in seiner zweiten oder ich weiß nicht wie vielten Amtsperiode bestätigt worden, hat gemeint, er wolle in Zukunft Schaden vom Volk abwenden. Da ist also eine große Wendung anscheinend in Sicht. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, warum er sowas sagt. Er hat auch große Worte gesprochen vom Europa der Städte. Das kann ich mir eher vorstellen als Fortsetzung seiner bisherigen Politik, denn das Europa der Menschen war noch nie seine Sache. Und danach ging es dann etwas konkreter zu, nachdem dann noch Goethe strapaziert worden ist und naja, eine Dreiviertelstunde eher lala war, um 4:45 dann endlich der erste Tagesordnungspunkt. Da ging es ums Thema Rieselfeld und da müsste jetzt unsere erste Kassette bereitstehen.
Dieses ist ein Punkt, der uns beschäftigt und der meines Erachtens auch dann die Nagelprobe sein wird für den Bürgerfried in den nächsten Jahren. Hier müssen wir Stellung beziehen und das müssen wir auch sehr bald tun. Heute, meine Damen und Herren, erfolgt der erste Schritt. Es ist sehr wichtig, diesen ersten Schritt jetzt heute auch noch vor Weihnachten zu machen.
Bürgermeister Böhme bei der Einleitung nach danach gab er es an Ungarn Starnberg weiter. Leider ging er so gut wie gar nicht auf die Bürgerversammlung am letzten Mittwoch ein. Ja. Als Tagesordnungspunkt 3 war der Bebauungsplan der 15. Fakultät gedacht, im Ostteil des Rieselfeldes. Aber jetzt wird wohl eher der Flugplatz favorisiert. Deswegen hat er etwas Schwierigkeiten. Naja.
Im Grunde ist relativ viel rumgequasselt worden. Irgendwie hat er sich, finde ich, war so mein Eindruck, ziemlich viel rumgeredet. Da war dann zwar immer mal wieder von Landschaftsschutzgebiet in Freiburg die Rede, aber letztendlich Da war das eher so hinten dran gestanden, oder?
Ja. Und dann ging es natürlich wieder um die Verantwortung für die Wohnungssuchenden, so wie letzten Mittwoch. Nur davon zu merken, finde ich, ist allerdings nicht viel. 30 Hektar für die 15. Fakultät. Die 15. Fakultät kommt wahrscheinlich wohl nicht dahin, aber die 30 Hektar sollen trotzdem bebaut werden. Und dann ging es gleich weiter und darüber hinaus für eine weitere Diskussion für weitere Flächen. So, ich denke, das ist das, mit dem man wohl rechnen kann in nächster Zeit. Dagegen wehrten sich einige Abgeordnete, da es eigentlich um die 15. Fakultät ging und nicht jetzt um Allgemeinbebauung vom Rieselfeld. Dazu wieder Bürgermeister Ungern Sternberg. Ich finde, da kann man ganz gut Parallelen sehen zu der Veranstaltung am letzten Mittwoch vom Rieselfeld, wenn er nämlich da davon redet, von einem gewissen Gebot der Fairness, Argumente des anderen anzuhören und so weiter. Und das natürlich von seinem Bürgermeistersessel da oben vom Mikrofon runterredet und die anderen halt ohne Mikrofon einfach gar nicht groß zu Wort kommen lässt.
Im Grunde ja eine konsequente Fortführung von dem, was sich letzten Mittwoch bei der Bürgerversammlung auch abgespielt hat. Also weder hat die Bürgerversammlung hier irgendeine Rolle gespielt, noch war da sagen wir mal, ein besonders demokratisches Miteinanderreden, denke ich, der Fall. Und also ich weiß nicht, ob ich was überhört habe, aber ich denke, wirklich eingegangen auf das Votum, Mehrheitsvotum bei dieser Bürgerversammlung letzten Mittwoch ist ja überhaupt nicht. Also so, dass man jetzt sagen würde, es haben alle eingeladen, die Stadt hat 10.000 Mark für ihre Werbung in der BZ ausgegeben für die Bürgerversammlung, die BI hat ein paar Pfennige ausgegeben. Könnte man jetzt dann annehmen, da war dann irgendwie ein legitimiertes Gremium da auf der Bürgerversammlung und dieses Votum wird ernst genommen. Ich habe davon nichts gehört. Du?
Nee. Also es wurde mal kurz gesagt, es gab etwas und damit fertig und nun beschließt der Gemeinderat.
Ein kleiner Verfahrensfehler da letzten Mittwoch, so wurde das jetzt irgendwie behandelt, nach meinem Dafürhalten. Danach ging es dann weiter mit dem Thema KTS, Kongresszentrum. Da war dann heute konkret die erste Lesung des Antrags zum endgültigen Baubeschluss angesagt, so nannte sich der Tagesordnungspunkt. Im Mittelpunkt dessen, was heute Nachmittag oder jetzt wohl bis jetzt noch eben geredet wurde und geredet wird, im Mittelpunkt dessen stand, dass an dem ursprünglichen Planungsverfahren, an der ursprünglichen Planung nicht gerüttelt wird, dass alles noch so ist wie gehabt, dass keine Veränderung in irgendeiner Form irgendwo eingetreten sei. Das muss aus Sicht der Stadt jetzt auch so rausgestellt werden, denn die Bürgerinitiative gegen die KTS, die hat ja schon sich geäußert, dass sie einen zweiten Bürgerentscheid plant, vor dem Hintergrund, dass sich eben dieses Projekt so verändert hätte, dass nicht mehr von demselben Projekt die Rede sein könne. Es hätte sich verteuert, es hätte sich architektonisch die ganze Sache verändert. Und wenn das der Fall sein sollte, dann ist ein zweiter Bürgerentscheid nach 3 Jahren, und das wäre jetzt dann im Juli, möglich. Und davor haben, so war also wirklich bei der Gemeinderatssitzung immer wieder zu hören, haben die hohen Herren und Damen wohl schon etwas muffen. Vielleicht können wir an der Stelle das belegen durch eine zweite Kassette.
Meine Damen und Herren, es gibt eine Bürgerinitiative gegen den Bürgerentscheid. Die Bürgerinitiative für einen Bürgerentscheid. Diese Situation wird im Moment rechtlich geprüft. Wir werden im Gemeinderat im Januar eine rechtliche Beurteilung dieser Fragen vorlegen. Es geht kurz gefasst darum, dass ein Bürgerentscheid nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung abläuft. Da gibt es Fristen. Und es gibt auch die Aussage, dass ein zweiter Bürgerentscheid unter gleichen Sachen noch möglich ist bei einer wesentlichen Änderung.
Ja, und diese wesentliche Veränderung, wie gesagt, hat sich aus Sicht des Herrn Oberbürgermeisters nicht eingestellt. Man kann da vielleicht auch anderer Ansicht sein, denn die Kosten sind wesentlich gestiegen, obwohl 10 Millionen D-Mark vom Land Baden-Württemberg jetzt gestern zugesagt worden sind, also 10 Millionen Mark mehr Förderung für dieses Projekt. Die Tiefgarage wird mittlerweile rausgerechnet, die war ursprünglich in der Kalkulation auch mit drin. Das Hotel Turenne, das Franzosenhotel an der Stadtbahnbrücke gelegen, wird jetzt in Zukunft auch nicht mehr als Kostenfaktor auftreten, denn die Franzosen verlassen ja Freiburg. Das heißt, es braucht kein Ersatzhotel gebaut werden, was bisher ja notwendig gewesen wäre. Und trotzdem steigen die Kosten von 90 Millionen Preise von 1987 auf 135 Millionen im Jahr 1995. Klarer Fall. Sowas ist eine wesentliche Änderung. Allerdings sagt Herr Böhme, das sei überhaupt nicht der Fall, denn die Inflation sei schuld. Habe ich kurz vorhin mal überschlagen auf dem Weg hierher. Das heißt, von 1987 bis 1995 haben wir also 50% Inflation gehabt. Das erstaunt mich etwas. Dieses Erstaunen habe ich an den Dieter Stang von der BI gegen die KTS weitergegeben, gefragt, wie er denn jetzt dann im Moment die Situation sieht.
Also wir werden die Geschichte natürlich sehr genau prüfen. Also es ist uns vollkommen klar, dass ein neuer Bürgerentscheid nur dann zulässig ist, wenn gravierende Veränderungen gegeben sind. Ob das der Fall ist, können wir natürlich auch erst beurteilen, wenn die Vorlage genau durchgearbeitet ist. Vom ersten Eindruck her scheint es mir so zu sein, dass diese Voraussetzungen für einen zweiten Bürgerentscheid gegeben sind.
Wo könnten die denn überhaupt zu finden sein? Die Finanzen sind sehr ähnlich geblieben, zumindest was die Folgekosten angeht. Architektonisch hat sich so viel auch nicht geändert. Wo seht ihr denn die gravierenden Veränderungen?
Also die gravierenden Veränderungen sind natürlich auf jeden Fall bei den Herstellungskosten. Denn dem Gemeinderatsbeschluss und dem Bürgerentscheid im Jahr 88 lagen Kosten in Höhe von 99,8 Millionen brutto zugrunde. Heute bringt die Verwaltung eine Vorlage ein, die von 133 Millionen brutto ausgeht. Also man kann insofern schon feststellen, dass Steigerungen bei den Baukosten von über 30% eingetreten sind. Und das rechtfertigt unseres Erachtens einen zweiten Bürgerentscheid. Aber wir denken, dass in dem Detail der Vorlage noch viel mehr Punkte uns in diesem Ergebnis bestätigen werden.
Wie jetzt weiter vorgegangen werden soll, ob über einen zweiten Bürgerentscheid, ob auf anderem Wege, das soll am übermorgigen, beziehungsweise solltet ihr gerade die Wiederholungssendung hören, am morgigen Donnerstag, auf jeden Fall am 20. Dezember um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum diskutiert werden. Da trifft sich die BI und mit ihnen all die, die ebenfalls in irgendeiner Weise was gegen die KTS machen wollen, zur Besprechung weiterer Schritte. Und jetzt als allerletzter kleiner Nachtrag ist gerade eben jemand ins Studio reingetrudelt und hat gesagt, der Entscheid in Sachen Bebauung des Rieselfeldes ist erwartungsgemäß angenommen worden, vor anscheinend 2-3 Minuten.
Thüringen liegt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, Erfurt in Thüringen und eine Radioinitiative dort auf einer ähnlichen medienpolitischen Linie wie Radio Dreieckland. Radio Frei nennt sich die Gruppe Freier Rundfunk Erfurt International. Nicht kommerzielles lokales Radio, nicht für, sondern von Bürgern und Bürgerinnen wollen sie. Ein Förderverein haben sie bereits. Dessen Anerkennung auf Gemeinnützigkeit wurde allerdings von den alten neuen Machthabern bisher genauso auf die lange Bank geschoben wie die Zuteilung einer Sendefrequenz. Doch da die technischen Möglichkeiten von Radio Frei besser sind als ihre juristischen, wurden sie schon mal über die reine Schreibtischarbeit hinaus aktiv. In einem Gespräch vergangenen Sonntag erklärten Christiane und Jörg aus Erfurt, aus welchen politischen Bewegungen heraus überhaupt die Radioidee entstanden ist.
Es geht uns eigentlich um die Themen, die die Leute hier in Erfurt interessieren. Wir haben jetzt keine konkrete politische Richtung, die wir da einschlagen. Es geht uns hier eben wirklich um Lokalthemen auch, ne? Und wenn du danach fragst, was wir für Themen behandeln, dann ist das ziemlich vielschichtig. Es geht uns hier um die Randgruppen und um zum Beispiel um die ganze Drogenszene hier in Erfurt, ne? Dass die Leute eben aufgeklärt werden, Informationen erhalten, wo sie sich hinwenden können und so weiter. Dann geht es uns weiterhin um solche Themen wie Behindertenverband und sowas. Eben Sachen, die einen interessieren, über die man aber nicht viel erfährt. Ja, die ganze Umwelt hier in Erfurt, also die Stadt ist voll mit Abgasen, keiner tut was. Ja, das ist ganz schlimme Luft, ja. Und wir versuchen eben durch unser Radio auch die Leute zu motivieren, was zu tun hier für ihre Stadt.
Jetzt aber... Der andere Punkt ist, kommt ihr denn selber irgendwie aus politischen Gruppierungen, aus irgendwelchen Bewegungen raus, oder wie sieht es aus?
Ja, natürlich sind die Themen, die Christiane eben genannt hat, das sind natürlich politische Themen auf jeden Fall.
Ja, sicher.
Und es gibt da im Radio, also die Leute kommen schon aus verschiedensten, sind aus verschiedensten Motivationen auch dabei, einerseits eben aus ganz konkreten Geschichten, weil sie eben sowas interessiert wie ökologische Probleme hier in der Stadt. Andere kommen eben auch aus politischen Vereinigungen mit, aus dem Forum, aus der Vereinigten Linken zum Beispiel, haben auch in der Bürgerbewegung hier mitgearbeitet im letzten Jahr, also in verschiedenen Gremien, an runden Tischen und so. Da gibt es schon ganz unterschiedliche Motivationen auch bei den Leuten, so dass man jetzt, wie Christian schon sagte, nicht das irgendwo ganz festmachen kann. Hier ist nun eine politische einheitliche Gruppe oder so, ne? Das ist schon sehr homogen. Differenziert. Mhm. Und aber die Probleme, es gestaltet sich eben so, dass wir doch wieder einer Macht ausgeliefert sind hier oder einer Macht gegenüberstehen, die Regierungsgewalt ausübt, und insofern ist es eine Oppositionsarbeit, und insofern werden wir also auch immer auf der Seite der Schwachen stehen hier in der Stadt. Ne?
Nun seid ihr jetzt auf jeden Fall nicht nur schwach, sondern was ihr schon gemacht habt, also ihr wollt diesen Rundfunk nicht nur durchsetzen, sondern ihr habt zum Beispiel am 6. Oktober eine Party gemacht, die ihr das auch in euren Briefen nennt. Auf dieser Party habt bestimmte Leute von euch auch einfach die Möglichkeit ergriffen, einfach Rundfunk zu machen. Radio Dreigland hat sowas hier in Freiburg vor 5 Jahren, 1985, ja auch gemacht. Da sind aber 1000 Leute gekommen und haben das geschützt, und dann gab es einen großen Polizeieinsatz, weil das eben illegal war. Bei euch ist es nach ordentlicher Rechtsprechung eigentlich auch illegal, aber diese Party am 6. Oktober damals zumindest ging ja doch irgendwie über die Bühne. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das da gelaufen ist.
Ja, Christian.
Ja, ich meine, wie soll ich das erzählen? Wir haben sicherlich den damaligen luftleeren Raum oder gesetzesleeren Raum genutzt. Ja, also niemand wusste damals bei uns im Rathaus, was er machen sollte. Das war, die Landesregierung stand damals auch noch nicht fest, ja. Und da haben wir das eben genutzt und haben diese Sendung durchgezogen. Das ist intern gelaufen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand gewusst hat im Rathaus, dass wir das machen, jedenfalls hat es scheinbar keinen interessiert, denn es ist nichts passiert, ja, wir haben die Sendung durchgezogen, wir hatten ja Angst, dass sie uns im Prinzip nach der zweiten, dritten Minute schon irgendwie geortet haben, aber es ist nichts passiert, ja, und dann, jetzt war es für uns selber unfassbar, ja, von Minute zu Minute haben wir gedacht, gleich kommen sie, gleich passiert irgendetwas, und es ist überhaupt nichts passiert, ja, wir waren selber ganz überrascht über diese Situation. Also das haben wir selber nicht so gesehen oder eingeschätzt.
Ich muss dazu sagen, noch davor gab es schon einen Einschüchterungsversuch von der Post. Also die kamen dann mal und haben geklingelt und haben uns natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass wir eine illegale Handlung machen, wenn wir senden. Aber wir haben uns halt eben davon nicht beeindrucken lassen und haben damit schon gerechnet, dass sie kommen, und das ist dann nicht passiert, wie Christian eben sagt. Mhm. Ja, aus diesem Gründen auch, weil die Leute eben von der Post und von der Regierung eben selber auch entweder uninformiert waren oder nicht unentschlossen eben. Sie wussten nicht, wie sie reagieren sollten drauf. Ne?
Mhm. Ihr habt dann aber ziemlich klar gewusst, wie ihr weiter reagieren sollt. Ihr habt nämlich nicht ganz 2 Wochen später, ab 14. Oktober jedenfalls, täglich Radio gemacht, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, wir haben täglich so circa 1 Stunde gesendet.
Mhm. Und das ging dann ohne Probleme?
Naja, wie gesagt, die 14 Tage lang ging es ohne Probleme, und dann am 14. Tag oder so, war das am 14. Tag, ja.
Ja,
da
ja, es war, ja, es gab schon Probleme, aber nicht von Seiten der Behörden eigentlich, ja. Es gab natürlich Probleme für uns, da wir ja doch keinen Standort hatten und solche Sachen, uns darum zu kümmern. Es gab Probleme dann auch natürlich mit Hausmeistern. Das war schon skurril manchmal. Und es war nach dem 14. Tag eigentlich unser Glück, dass es dieses Problem mit den Hausmeistern gab, weil wir dann natürlich dadurch auch vorgewarnt waren, weil die Post dann am 14. Tag auch eingreifen wollte, was sie dann nicht mehr tun konnte, da wir eben dann durch so eine Schwierigkeit, die wir durch den Hausmeister hatten, dann vorgewarnt waren.
Am 21. Dezember, also jetzt in der Woche, habt ihr wieder was geplant? Nein, nicht ganz in der Woche, das ist, jetzt weiß ich es gar nicht, ist Freitag, ja, es kommt ein Freitag. Habt ihr was geplant, was ihr wieder Party nennt? Was wird denn auf dieser Party passieren?
Also wir haben 4 Gesprächsrunden geplant. Das eine, da geht es um psychosoziale und politische Aspekte der Gewalt. Auch gerade hier in der Stadt, hier sind ja auch, nicht nur in Berlin sind Häuserräumungen passiert, sondern hier in Erfurt ist sowas auch passiert. Und hier gibt es auch konkrete Bemühungen von der Stadt, eben solche sogenannten Randgruppen verschwinden zu lassen. Also Häuser, die solche sogenannten Randgruppen eben haben, die Jugendliche sich erkämpft haben damals, um endlich einen Platz zu haben, um ihre Interessen da durchzusetzen, um da eben die Jugendlichen von der Straße zu holen. Da gibt es also eine Gesprächsrunde drüber. Dann gibt es eine Gesprächsrunde zum Thema Multikultur, wie man also miteinander kommunizieren kann und dadurch die Gesellschaft auch die einzelnen Gruppen zur Integration bringen kann. Und dann gibt es eine Gesprächsrunde natürlich zu Medien, über die Monopolsituation in den Medien. Und es gibt eine Gesprächsrunde über Ökologie, die ist dann auch natürlich... Die Gesprächspartner sind dann also zum großen Teil aus der Stadt hier, Verantwortliche von Stadtämtern, wie auch Sprecher von Initiativen, die sich hier engagieren in der Stadt. Und zu der Medienrunde haben wir dann auch also internationale Leute eingeladen. Da kommen auch Vertreter, ich hoffe ja auch von euch kommt jemand, ne? Und aus Frankreich wird wahrscheinlich jemand kommen und aus der Schweiz. Und wir hoffen dann auch, dass wir den Ex-DDR-Minister, Medienminister Müller hier begrüßen können zu dieser Runde. Ja, und da wollen wir genau diese Themen diskutieren, über diese Ziele, die wir uns vorgenommen haben, was wir dir jetzt beschrieben haben. Mhm.
Wie findet ihr denn das grundsätzlich? Glaubt ihr, dass ihr schon, also erstens mal steht in Thüringen das Mediengesetz noch aus, das ist noch nicht gemacht, aber auch so von dem gesamten politischen Klima, dass ihr da eigentlich bessere Karten habt oder eher schlechtere wie hier in der Bundesrepublik, in den alten Bundesländern?
Das ist eigentlich schwer zu sagen, ne? Weil eben die Möglichkeit, eigentlich könnte man denken, es ist bei uns besser, weil bei uns wird jetzt erst noch was festgelegt, es wird erst noch mal etwas aufgebaut, ja, aber im Prinzip, du weißt ja selber, wie das ist, im Prinzip werden wir ja gar nicht gefragt, ne? Es wird ja erstmal alles blind übernommen von der Gesetzgebung in der ehemaligen BRD. Und demzufolge, ich weiß nicht, natürlich rechnen wir damit, dass wir eine Chance haben, weil woanders ist es ja auch möglich, ne? Und ihr habt es euch ja auch erkämpft, aber so, naja, ganz viel Hoffnung haben wir nicht, ne? So ganz große, weil im Prinzip wir ja nicht gefragt werden und unsere Leute hier eben im Rathaus oftmals auch keine eigenen Vorschläge haben, ne? Und das ist das, was einen sicherlich irgendwo ein bisschen, naja, frustriert oder so. Aber deswegen kämpfen wir trotzdem darum, natürlich, ja, wir geben die Hoffnung nicht auf.
Ja. Im Oktober, da hatten wir sicher noch eine große Hoffnung, also dass es hier auch, wenn man eben ein bisschen Druck macht, was anders werden könnte, dass etwas anders werden könnte, aber inzwischen eben sieht die Situation aus, wie das Christian beschreibt, und vielleicht wird das auch ein Motiv sein, dass man sich dann doch wieder entschließen wird, mehr Druck zu machen. Mhm. Also sprich von den Gesetzesverletzungen, von denen du vorhin gesprochen hast. Mhm.
Und das Christkind hat uns verraten, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen, dass auch die zweite Party von Radio Frei am kommenden Freitag über den Erfurter Erdag geht. Störungsfrei, hoffentlich.
Ja, und am Ende gibt es jetzt wie immer die Veranstaltungshinweise. Als erstes ist anzukündigen, dass heute Abend die Volksküche natürlich stattfindet, obwohl ich bedauere, nicht genauere Informationen zu haben. Ich weiß nur um 20 Uhr im Strandcafé. Weder was es gibt, noch was sonst so geboten ist.
Und um 21 Uhr im Jos Fritz Café die Hard Rock'n'Roll Gruppe Road 66 mit nach eigenen Aussagen harten Klängen, also für alle Fans der harten Klänge. Ebenfalls um 21 Uhr im kommunalen Kino der Film des Monats, auf den wir immer gespannt sind, Step Across the Border. Wir wünschen viel Vergnügen.
Ja, ferner gibt es morgen einen Videovortrag, ebenfalls im Strandcafé um 19 Uhr. Da geht es um El Salvador. Hast du noch was? Ah ja.
Dann gibt's noch einen Nachruf. Viel geht an guter deutscher Tradition verloren, wenn die Oder-Neiße-Grenze bestehen bleibt. Ein Beispiel dafür, einer der vielen Weihnachtsbräuche aus Hinterpommern. Dort wird nämlich auch den Kühen ein Weihnachtsbaum im Stall geschmückt. Und damit nicht genug, vor der eigentlichen Bescherung singen die Hinterpommerer dann noch ihren Milchvieh ein Ross ist entsprungen oder sowas vor. Oder auch umgekehrt. Friede jedenfalls den hinterpommerschen Rindviechern.
Und euch ja vielleicht auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon waren heute Margot,
Karin
und Toni,
Evelyn,
Peter.
Und wir alle sagen tschüss, bis zum nächsten Mal zum
Tagesinfo
von Radio Dreieckland.